darauf verlassen, dass es zertifizierte Produkte sind, dass ich gar nicht mehr auf die Inhaltsstoffe geachtet habe. Und dann hat sich aber im Nachhinein rausgestellt, dass da doch ein chemischer UV-Filter drin war, der eben auch hormonverändernd wirken kann oder zumindest im Verdacht steht, hormonverändernd zu wirken und auch im Verdacht steht, Brustkrebswachstum zu begünstigen. It's all about the vibes. It's all about the green vibes.
Hi, ich bin Vanessa West, euer Gastgeber. Und das ist der Green Vibes Podcast. Und zwar heute nicht wie angekündigt mit der Popband, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, sondern stattdessen mit der Influencerin und Bloggerin Sonja. Sonja betreibt den Blog Tiny Green Footsteps und wir reden ein bisschen darüber, wieso wir Naturkosmetik nutzen, welche Marken wir nutzen. In diesem Fall möchte ich nochmal den Hinweis geben, es handelt sich um unbezahlte Werbung. Und Sonja sitzt in Münster, dementsprechend nehmen wir remote auf, das hört man ab und zu. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Hallo Sonja, herzlich willkommen beim Green Vibes Podcast. Und erzähl doch mal, viele fragen sich bestimmt, wie wird man denn jetzt mal ganz blöd gesagt zur Öko-Tante? Beziehungsweise ich würde gern sagen, was hat dich dazu bewegt, nachhaltiger zu handeln?
Also bei mir war das ein ganz langer Prozess. Ich glaube, das hat sich bestimmt über 10-12 Jahre erstreckt und angefangen hat es, da war ich 8 und mit meiner Mutter im Urlaub auf Norderney und da hat sie ein Buch gelesen, das heißt Gorgeously Green. Und das verspricht quasi so in 8 Schritten zu einem umweltfreundlichen Leben zu führen. Und da gab es ein Kapitel drin über Naturkosmetik und schädliche Inhaltsstoffe. Und das hat sie, glaube ich, damals besonders interessiert. Und nachdem sie das gelesen hat, hat sie unser ganzes Bad auf den Kopf gestellt und alle Produkte aussortiert, wo irgendwas drin war, was nicht so gut ist. Genau, und seitdem verwenden wir Naturkosmetik. Ich habe das natürlich mit 8 erstmal gar nicht so groß hinterfragt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Mit 8 Jahren ist er relativ jung.
Und dann kam das so nach und nach, dass ich dann auch selbst, wenn ich mir was gekauft habe, immer mehr auf Biosiegel geachtet habe. Und irgendwann, da war ich glaube ich so 16, 17, da hatten wir das Thema auch in der Schule aktuell und dann habe ich irgendwie, weil ich es auch ganz spannend fand, selbst mir noch so ein paar Dokus angeguckt und genau, da bin ich irgendwie so drauf gekommen mit der Massentierhaltung, dass das ja auch nicht, dass ich das für mich nicht vertretbar fand, bin dann erst Vegetarierin geworden und habe dann immer so weiter die einzelnen Bereiche mir quasi vorgenommen, die ich dann umgestellt habe. Und mittlerweile lebe ich vegetarisch, vegan, ich kaufe nur noch faire Mode oder eben Secondhand ein und wenn es geht, versuche ich auch im Unverpacktladen einzukaufen. Und genau, der Naturkosmetik bin ich dann seitdem auch treu geblieben.
Und was heißt denn für dich Naturkosmetik?
Naturkosmetik mache ich immer so an den verschiedenen Siegeln fest. Es gibt einmal das Nature-Siegel, das ist so ein rundes, das findet man auf ganz vielen Produkten von Alverde. Dann gibt es das Cosmos Natural-Siegel, das habe ich zum Beispiel letztens, glaube ich, auf Produkten von Spike entdeckt. Und dann gibt es noch EcoCert, das ist so ein ovales und ich glaube, dass die Shampoos von der Rosenrot-Manufaktur damit zertifiziert sind, aber ich würde es jetzt nicht beschwören.
Also neben den Siegeln, die du hast, schaust du ja dann bestimmt auch auf die Inhaltsstoffe. Weil, also was ich jetzt so weiß, ist ja, dass zum Beispiel, ich kann jetzt mich mit Siegeln gar nicht so aus. Ich bin jetzt eher nach den Marken gegangen. Ich meine, man weiß ja inzwischen auch, Alverde zum Beispiel ist eine Naturkosmetik-Marke. Und dann habe ich mich ziemlich drauf verlassen, dass dann eben Inhaltsstoffe drin sind, die gut sind für die Haut. Aber vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wieso du anhand den Inhaltsstoffen gemerkt hast, die normale Kosmetik, die ist nichts für mich.
Ja, also es fängt ja an mit Umweltbelastung, wenn man sich jetzt, also es ist ja gerade ganz präsent, dieses Mikroplastikbeispiel, wenn man zum Beispiel Peelings benutzt, wo Mikroplastikpartikel drin sind, dass die dann eben ins Abwasser gelangen und dann nicht rausgefiltert werden können, dadurch teilweise in Flüsse oder Meere kommen und dann von Tieren verschluckt werden. Das wollte ich einfach nicht drin haben und da kann man ja auch total gut drauf verzichten. Dann,
ja, vor allem muss man auch sagen, es ist eigentlich auch eklig, sich mit kleinsten Teilen von Mikroplastik das Gesicht zu waschen, ja, beziehungsweise zu säubern.
Dann ist noch so ein Punkt, es gibt ganz viele Inhaltsstoffe auf Mineralölbasis und das ist ja einfach kein nachwachsender Rohstoff. Deswegen sollte man da meiner Meinung nach wenn man es irgendwie umgehen kann, auch drauf verzichten. Und dann ist für mich noch so ein großer Punkt diese hormonell wirksamen Stoffe. Da setze ich mich im Moment auch ganz stark mit auseinander, die zum einen halt für den Menschen schädigend sein können, aber auch, wenn sie dann wieder ins Abwasser gelangen, für Tiere. Es wurde dann zum Beispiel schon festgestellt, dass in Flüssen, die in der Nähe von Klärwerken sind, die Fische alle weibliche Geschlechtsorgane ausgebildet haben und dadurch dann auch teilweise schon Populationen zurückgegangen sind oder ganz ausgestorben sind. Und genau.
Weil sie quasi durch die Hormone auch so beeinflusst werden, dass nur noch weibliche Tiere dann in dem Fall entstehen.
Ja, genau.
Okay. Wahnsinn. Ja. Ich finde ja auch zum Teil mit den hormonellen Stoffen, die in der Naturkosmetik drin sind, wird doch auch oft gesagt, ich glaube, das fällt darunter, dass eben auch krebsverursachende Stoffe zum Teil sind.
Ja, genau. Das wird vermutet. Also es ist bei manchen Stoffen noch nicht ganz sicher, aber da sehe ich das auch so, dass wenn man es irgendwie vermeiden kann, dass man es dann auch vermeiden sollte. Da habe ich zum Beispiel gerade ein Beispiel, habe ich mir letztens eine Sonnencreme gekauft von Fair Squared. Das ist eine Marke, die gibt es im Unverpacktladen und normalerweise hat die auch nur zertifizierte Naturkosmetik, aber die Sonnencreme war eben nicht zertifiziert und ich habe mich so darauf verlassen, dass es zertifizierte Produkte sind, dass ich gar nicht mehr auf die Inhaltsstoffe geachtet habe. Und dann hat sich aber im Nachhinein rausgestellt, dass da doch ein chemischer UV-Filter drin war, der eben auch hormonverändernd wirken kann oder zumindest im Verdacht steht, hormonverändernd zu wirken und auch im Verdacht steht, Brustkrebswachstum zu begünstigen.
Wie wusstest du denn dann, dass dieser Stoff oder dieses Mittel, die Zusetzung, dass die eben chemisch nicht gut ist? Weil, wenn ich mir die ganzen Sachen anschaue, die jetzt auch vor mir liegen, ich habe meine ganzen Naturkosmetik-Sachen, ich finde, manchmal ist man total verloren in den Bezeichnungen. Also ich weiß nicht, googelst du es dann oder?
Googeln ist natürlich immer, kann man immer machen. Ich nutze meistens dann CodeCheck. Das kennen wahrscheinlich viele schon. Das ist eine App, mit der kann man den QR-Code von einem Produkt scannen und dann werden einem die ganzen Inhaltsstoffe aufgelistet.
Ja, die habe ich auch immer dabei.
Genau, zusätzlich habe ich noch ToxFox. Das ist eine App, die funktioniert genauso und hat sich aber eben auf diese hormonell wirksamen Stoffe spezialisiert. Und manchmal, meistens ist es korrekt, oder zumindest so, was ich jetzt so recherchiert habe, ist es korrekt, was darin steht. Aber was ich letztens auch hatte, ist, dass ich eine Sonnencreme mit Zinkoxid hatte und CodeCheck da eben angezeigt hat, ist total harmlos, total unbedenklich. Und dann habe ich aber nochmal in einer Datenbank, die heißt ECHA, also European Chemicals Agency, recherchiert und habe daraus gefunden, dass es total toxisch für Gewässer ist. Und dann gibt's auch noch eine Datenbank von der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Die heißt, glaube ich, Gestes. Die hat mir mein Freund gezeigt, der studiert Chemie. Da schaue ich dann auch immer noch mal nach. Also da muss man sich dann so ein bisschen reinfuchsen, aber das ist eigentlich gar nicht so schwierig.
Und hast du dann eigentlich auch mal die normale, standardmäßige Kosmetik benutzt? Und hast du dann irgendwann gesagt, okay, ich schmeiß jetzt alles weg und gehe auf Naturkosmetik? Oder warst du schon immer im Bereich Naturkosmetik unterwegs?
Könnte ich, glaube ich, tatsächlich sagen, nie ein konventionelles Produkt gekauft. Also für mich war das gar nicht so eine krasse Umstellung, was manche dann haben, dass sie sich irgendwie, wenn sie sich das erste Mal die Haare waschen mit Naturkosmetik-Shampoo, es total merkwürdig finden, weil sie sich erstmal gewöhnen müssen.
Ja, so war es bei mir auch. Also eine Freundin hat vor 2 Jahren umgestellt komplett. Und da bin ich halt in Berührung gekommen mit ihrem Make-up und Lippenstift und so weiter. Und dann hat sie mir halt natürlich klar gemacht, wieso nimmst du Zeug, was eigentlich böse Inhaltsstoffe in sich hat und schmierst dir jeden Tag ins Gesicht? Und damit hat sie natürlich recht, weil ich meine, unsere Haut nimmt alles auf. Und dann hat sie mir so die ersten paar Marken gegeben. Also ein Beispiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, eine Kosmetikmarke, Nude by Nature heißen die beispielsweise, die sind aus Australien. Und die haben halt komplett natürliche Inhaltsstoffe. Und bei mir war es zum Beispiel auch wichtig, weil ich auch eine dunklere Hautfarbe habe, ist jetzt an sich relativ schwierig, ein Make-up zu finden. Und Nude by Nature bietet halt eine große Palette an und es ist nachhaltig und auch gar nicht, oder natürlich und gar nicht so teuer. Und darüber bin ich dann so weitergesprungen, habe dann eben auch angefangen, auf Blogs zu recherchieren, nach Lippenstiften. Dann natürlich so Peeling-Sachen, finde ich, findet man schon leichter. Klar, auch im Drogeriemärkten kann man da jetzt vor allem, sowieso gibt es immer mehr. Aber ich kenne mich jetzt noch nicht mit allem so aus. Also ich finde beispielsweise, auch wenn ich immer mit meinen Freundinnen rede, Mascara ist einer der schwierigsten Dinge zu finden.
Das stimmt, aber ich bin generell nicht so ein Mascara-Fan. Ich weiß auch nicht, wie normale Mascara so ist, aber das Ding bei normaler Mascara ist ja, dass sie meistens wasserfest ist und das hat man bei Naturkosmetik einfach nicht. Das kann man mit natürlichen Inhaltsstoffen kaum erreichen. Genau, und deswegen, also ich benutze im Alltag sowieso gar keine. Und mittlerweile habe ich von Alverde diese Sensitiv-Mascara. Die ist auf jeden Fall ganz gut. Also wenn du die noch nicht kennst, kannst du sie auf jeden Fall mal ausprobieren.
Die kann ich mal ausprobieren. Ich habe Lavera bis jetzt benutzt und die ist halt, klar, weil in diesen ganzen Hardcore-Mascaras, so würde ich jetzt mal nennen, die machen die natürlich alle einen Augenaufschlag. Da ist aber auch Zeug drin ohne Ende, sonst würde es gar nicht so halten. Und wenn ich mir überlege, dass ich das dann zum Teil 8-9 Stunden irgendwie an meinen Augen trage, finde ich schon ein bisschen übel.
Und vor allem, wenn man es dann auch beim Abschminken vielleicht noch so ein bisschen reinschmiert. Das ist
ja, es ist eigentlich richtig eklig irgendwo auch. Ja, da probiere ich jetzt mal die Lavera, aber die du mir gesagt hast, von Alverde, die werde ich auch mal ausprobieren. Wie sieht's denn aus bei Cremes?
Ich muss sagen, Gesichtscreme benutze ich im Moment tatsächlich gar nicht. Einfach weil ich ja eben auch auf Müllvermeidung achte und ich habe kein Produkt gefunden in einem, sagen wir mal, in einem vertretbaren Rahmen, was den Preis angeht, was da irgendwie so meine Ansprüche erfüllt hat. Und die einzige Creme, die ich gefunden habe, die es eben im Pfandglas gibt, aus dem Unverpackten, hat, glaube ich, um die 25 Euro für 50 Milliliter gekostet.
Ach, krass.
Das war mir einfach zu viel.
Genau. Ja.
Und dann habe ich irgendwann einfach beschlossen, dass ich meine Haut sowieso mal so ein bisschen entwöhnen kann, weil die ja auch selber eigentlich Feuchtigkeit produziert, soweit ich weiß. Und wenn sie sich sehr trocken anfühlt, dann gebe ich manchmal so ein bisschen Aloe Vera drauf. Aber ansonsten benutze ich da im Moment gar nichts. Und meine Bodylotion mache ich mittlerweile auch selber.
Ach, cool.
Ja, ich da auch irgendwie. Da gibt es sogar eine im Pfandglas für, ich glaube, 10 Euro. Die ist auch, die riecht richtig gut, aber die würde ich mir jetzt nicht so jeden Tag in Massen drauf schmieren und deswegen habe ich dann irgendwann aus Shea-Butter, Kakaobutter, Mandelöl und Kokosöl mal meine eigene gemacht. Und
das heißt, du erhitzt dann alles und dann...
Genau, dann schlägt man die, wenn die wieder ein bisschen kalt geworden ist, einfach mit so einem Handrührgerät auf. Ist eigentlich ganz schön.
Cool. Und dann reicht dir das auch? Also kann man die dann, also wird die schlecht?
Ja, irgendwann werden Öle ranzig. Also man sagt immer, selbstgemachte Kosmetik ist maximal so lang haltbar wie der Inhaltsstoff, der quasi am kürzesten haltbar ist. Also wenn das MHD von meinem Öl irgendwie in, ich weiß nicht, sagen wir mal 6 Monaten ist, dann sollte ich die auch innerhalb der 6 Monate verwenden. Und ansonsten kann man die natürlich im Kühlschrank aufbewahren und noch ein paar ätherische Öle mit reingeben zum Konservieren. Aber auf jeden Fall wird die irgendwann schlecht.
Was ich jetzt, also du hast natürlich recht, weil Naturkosmetik oder das Naturkosmetik nachhaltig ist, heißt ja eigentlich auch, dass man Verpackung spart. Und das, wenn ich jetzt diese ganzen Produkte, die ich gerade vor mir liegen habe, wenn ich die sehe, vor allem die Cremes, die ich habe, sind natürlich auch alle aus Plastik immer noch. Das ist auf jeden Fall schwierig. Aber wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte jetzt eine Creme haben, möchte eine Naturkosmetik umstellen und neben dem, dass ich selber machen kann, ich meine, da bietet dein Blog ja auch Inspiration. Gibt es halt auch die Möglichkeit, was ich mir jetzt angeschaut habe oder getestet habe, ich bin noch ein bisschen in Erfindung, ist E+M. Die Marke kennst du bestimmt auch aus Berlin.
Mag ich total gerne.
Ja, und die sind auch, also die aktuelle Variante, die ich habe, ist eine Feuchtigkeitscreme Aloe Vera Granatapfel. Die ist wirklich mega. Also, ich meine, jede Haut ist ja anders, aber bei mir, die nimmt wirklich alles an. Die finde ich richtig gut. Und Hey Organic habe ich jetzt auch mal ausprobiert. Das ist ja auch eine deutsche Marke. Die gibt's auch im Drogeriemarkt.
Ja, genau, bei DM, ne?
Genau, ja. Da habe ich jetzt auch mal geschaut. Die finde ich auch ganz gut. Und sonst, klar, habe ich halt mal von DMs ausprobiert, von Altera, also ist ja die Rossmann-Eigenmarke. Aber das war's bis jetzt leider auch. Also das ist jetzt so meine Creme-Erfahrung. Was findet man denn so in deinem Naturkosmetikbeutel?
Also E+M ist auf jeden Fall auch dabei, weil ich die Philosophie von der Marke einfach total cool finde. Also das ist ja Fair Organic Vegan. Also die verwenden Fairtrade-Inhaltsstoffe aus Bioanbau und testen nicht an Tieren und packen auch keine tierischen Inhaltsstoffe rein. Da kaufe ich mir zum Beispiel auch die Shea Butter für meine Bodylotion von, aber ich habe von...
Ach, die haben auch so kleine Inhaltsstoffe, nicht nur Cremes. Ach, cool.
Ja, die haben, ich glaube, Shea Butter und Kakaobutter und Lip Balm haben die nämlich auch, das ist ganz gut. Die kommen in so einer, ich glaube, Alu- oder Weißblechdose, die man dann auch total gut wiederverwenden kann. Und sonst benutze ich, Dr. Bronner's noch ganz gerne. Die haben,
stimmt, ja, die Seifen vor allem.
Genau, die haben Seifen und auch ein paar Bodylotions und es ist auch fair gehandelt und eben Naturkosmetik, also zertifizierte Naturkosmetik. Und genau, natürlich findet man bei mir auch ein paar Alverde-Produkte, weil Alverde einfach so schön günstig ist.
Meinst du, weil es günstiger ist, ist es nicht genauso gut?
Gute Frage. Es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich habe irgendwann, das ist schon länger her, mal eine Reportage gesehen über Alverde, wo kritisiert wurde, dass sie zum Beispiel Palmöl aus konventionellem Anbau verwenden, was dann natürlich für die Umwelt ziemlich schädigend ist. Das heißt, ich denke, man kann das so pauschal nicht sagen, aber das Risiko, dass in günstigen Produkten mehr Inhaltsstoffe sind, die irgendwo noch umweltschädigend sind, ist, glaube ich, größer. Also nicht jede High-End-Marke ist total umweltfreundlich und total auf Fairtrade und vegan fixiert. Und andersrum gibt es bestimmt auch günstige Produkte, die total umweltfreundlich und tierfreundlich sind. Aber die Tendenz ist, glaube ich, schon da.
Ja, man sagt, die Produkte sind dann vielleicht eher zu 70-80% freundlich gegenüber der Umwelt und gegenüber der Haut als andere Produkte vielleicht. Mit Palmöl habe ich ja gesehen. Ja.
In günstigen Produkten auch immer eine Menge Wasser drin. Also bei so einer Creme kann es sein, dass man 70-80% Wasser hat.
Dann bringt sie natürlich auch nicht mehr viel.
Ja, nur 3 Euro kostet. Und ich habe gestern zum Beispiel noch was über Santa Verde gelesen. Das ist eine Marke, die mit Aloe Vera arbeitet und die haben den Wasseranteil in ihren Produkten immer komplett durch Aloe Vera Saft ersetzt. Das heißt, man hat dann statt 80% Wasser in der Creme hat man 80% Aloe Vera Saft. Das ist dann natürlich schon für die Haut irgendwie.
Sehr gut. Sagst du eigentlich auch oder kannst du das bestätigen aus deinen eigenen Erfahrungen, dass die Zutat, die eben als allererstes steht, dass die auf jeden Fall den größten Anteil annimmt in dem Produkt?
Ja, das ist so die Incis heißen die, glaube ich, oder Incis. Ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht. Die sind ja nach Menge gelistet. Also das erste ist auf jeden Fall immer, hat den größten Anteil am Produkt, der erste Inhaltsstoff. Aber was dann natürlich schwierig ist, ist, wenn man zwei Produkte vergleichen will und dann sagt, gut, hier steht an dritter Stelle Aloe Vera Saft. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Und bei dem anderen steht es nur an fünfter Stelle. Heißt es nicht, dass in dem einen Produkt wirklich mehr Aloe Vera Saft ist als in dem anderen, weil eben keine Prozentangaben dahinter stehen. Also das kann man dann schwer vergleichen.
Und zu Palmöl jetzt nochmal zurückzugehen, weil viele werden sich fragen, was ist denn jetzt das Problem mit Palmöl? Aber die Codecheck-App hat mir damals immer relativ oft gezeigt, dass in vielen Produkten Palmöl drin ist. Und dann stand ja als Erklärung immer, vor allem in Indonesien, sind ja die Wälder gefährdet, weil so viel abgeholzt wird, um Erdöl oder Palmöl zu gewinnen und wir halt so überkonsumieren. Und Palmöl ist ja auch in Schokolade zum Teil drin, in anderen Dingen. Deswegen würdest du wahrscheinlich auch abraten, Palmöl zu nehmen, wenn man einfach ja Sachen überkonsumiert, die die Welt so nicht mehr hat.
Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, weil es kommt zumindest zu meiner Meinung nach immer drauf an, wie das Palmöl angebaut wurde. Also ob es jetzt in einer Monokultur angebaut wurde, was ja total umweltschädigend ist, oder ob es halt nachhaltig angebaut wurde und ob dafür dann jetzt, ich weiß nicht, letztes Jahr der Regenwald gerodet wurde oder ob es halt eine Plantage ist, die, was weiß ich, seit 50 Jahren im Familienbesitz ist oder so und da halt von einer kleinen Firma betrieben wird oder so. Also ich würde bei Palmöl auf jeden Fall immer darauf achten, dass es aus biologischem Anbau ist und genau, ansonsten vielleicht auch die Marke nochmal anschreiben, wo sie dann ihr Palmöl genau herbeziehen. Also ich vermeide es nicht komplett, aber ich vermeide auf jeden Fall Palmöl, das nicht aus Bioanbau ist.
Okay, und wenn wir jetzt zurückgehen zu deiner Naturkosmetikbeutel, was kann ich da drin denn noch finden, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, sich zu schminken, Lidschatten zum Beispiel, also wo hast du gute Erfahrungen gemacht, kannst du irgendwelche Marken nennen?
Bei dekorativer Kosmetik benutze ich tatsächlich am meisten Produkte von Alverde, also der DM-Eigenmarke, und was ich auch total gerne mag, ist Terra Naturi, das ist die Eigenmarke von Müller. Ich habe jetzt leider hier in Münster keine Müller-Filiale, aber immer wenn ich mal dahin komme, muss ich immer sofort zu diesem Regal rennen und gucken, ob es was Neues gibt.
Ja, das stimmt, da habe ich auch schon Dinge ausprobiert. Lippenstift vor allem, der wirklich mega war.
Ja, genau. Ich habe meine ganzen Lip-Liner davon, ich habe einen Lidschatten und einen Rouge davon. Und ich muss sagen, was ich bei denen auch total cool finde, ist, dass die so viele vegane Produkte haben, in Bereichen, wo man es nicht so erwarten würde. Also gerade bei Lip-Linern und bei Rouge hat man ja oft dann doch noch tierische Farbstoffe drin. Genau, also man erkennt das an der Theke schon relativ gut, was da vegan ist und was nicht vegan ist. Und ansonsten habe ich noch ein paar Lavera-Produkte, also so Lidschatten und sowas. Die mag ich auch.
Und die haben ja auch Peeling, eine Creme haben die, glaube ich, auch. Die sind ja auch ziemlich breit aufgestellt, Lavera.
Ja.
Stimmt. Ich habe jetzt bei mir nochmal geschaut, weil wir bei Lippenstift waren, da habe ich noch Axiology. Kennst du die?
Nee, tatsächlich nicht.
Es ist auch eine vegane, ich hoffe, ich sage es richtig, die vegane Lippenstiftmarke, die auch sämtliche Farben haben. Es ist so irre, die haben ein knalliges Orange, falls es jemand möchte, die haben sogar schwarz, also ist alles dabei.
Okay.
Genau, in Deutschland gibt es, glaube ich, 2 Shops, die das vertreiben. Das kann ich dann auch nochmal verlinken. Und die kann ich echt auch nur empfehlen, weil oft hat man ja auch die Befürchtung, weil es natürlich Inhaltsstoffe sind, dass die natürlich nicht so halten wie ein Lipgloss, der von einer nicht natürlichen Marke ist, wo eben so viel Zeugs drin ist, dass der Lippenstift einfach mal 8 Stunden hält. Ja, aber das kann ich...
Kompromisse machen, glaube ich. Aber manche Marken
genau, aber ich finde die hin. Genau, das finde ich eben auch. Also vor allem bei der Müller-Marke gibt es auch... gut, die habe ich bis jetzt auch nur getestet. Und Axiology sowieso auch. Da hält es auch länger, wenn man es dementsprechend aufträgt. Wie sieht es denn aus noch bei Nagellack? Verwendest du den?
Ja, manchmal. Also Nagellack ist, glaube ich, generell so ein Problem
schwieriges
im Naturkosmetikbereich. Genau, es gibt mittlerweile ein ganz paar Nagellacke, die tatsächlich Naturkosmetik zertifiziert sind. Davon habe ich, glaube ich, noch keinen ausprobiert. Und ansonsten gibt es von so Marken wie Benecos zum Beispiel diese 5-Free oder 7-Free oder 8-Free Nagellacke. Das heißt, diese...
Genau, den habe ich auch hier vor mir liegen. In Rot habe ich den gekauft.
Ja, diese typischen Stoffe, die in Nagellack drin sind. Die
also Silikone, Parabene und so.
Genau, sind dann da nicht drin enthalten. Also es ist eigentlich eher ein naturnahes Produkt, keine wirkliche Naturkosmetik. Aber immerhin... Weil ich möchte irgendwie, also auf Nagellack würde ich auch mal ungern verzichten, gerade im Sommer so, wenn man Sandalen trägt. Ich habe von Benecos gerade einen ganz schönen pinken Nagellack da und ich versuche immer so wenig wie möglich benutzen, beziehungsweise mir nicht, weiß ich nicht, das ganze Regal vollzustellen mit Nagellacken, aber so ganz ohne geht nicht.
Nee, und manchmal vor allem im Sommer, da möchte man dann mal ein knalliges Pink haben oder ein knalliges Gelb, je nachdem, welcher Laune man ist. Und da schaut man sich doch halt mal um. Aber es stimmt schon, wenn man auch jetzt in die Drogeriemärkte geht, ist da noch nicht so eine Auswahl da. Was ich jetzt noch gesehen habe, ist eben Gitti. Gitti ist ja ein neues Startup aus Berlin. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die hat jetzt den ersten veganen Nagellack gemacht. Den muss ich noch ausprobieren, habe ich noch nicht gemacht. Genau. Die hat auch noch nicht so viele Farben, also 5, 6. Aber das ist dick, also die Message von ihr ist wirklich ganz cool.
Ja, und es gibt im Bereich Nagellacke, glaube ich, auch noch, wenn ich mich nicht vertue, Kia Carlotta heißt es. Die sind, glaube ich, dann sogar 14-free oder so. Also schon ein relativ cleanes Produkt. Aber soweit ich weiß, auch nicht zertifiziert. Die muss ich auch nochmal testen. Da bin ich noch gar nicht zugekommen.
Welchen Tipp würdest du denn einem Einsteiger geben in die Welt der Naturkosmetik?
Ich würde mich auch nicht sofort entmutigen lassen, wenn es mal nicht auf Anhieb klappt mit irgendwas. Also wie gesagt, wenn es am Anfang ein bisschen komisch ist, sich die Haare mit Naturkosmetik-Shampoo zu waschen, weil das vielleicht nicht so doll schäumt wie normales Shampoo, dann einfach nochmal ausprobieren und irgendwann klappt es dann bestimmt.
Die Haare werden ja trotzdem sauber, nehme ich jetzt mal an.
Ja, meistens. Also ich hatte auch schon Shampoos, wo es ein bisschen kritisch war, aber...
Kannst du ein Shampoo empfehlen, wo du sagst, das funktioniert auf jeden Fall oder ist gut für dich?
Also für mich, ich mag gern die Rosenrot-Shampoo-Bits. Das sind feste Shampoos, die kriegt man in den meisten Unverpacktläden. Und ich finde die total gut. Also die machen die Haare total gut sauber und glänzen danach total schön. Aber ich habe auch schon von Leuten gehört, dass sie damit nicht so gut klarkamen. Also ich glaube, so eine allgemeine Empfehlung aussprechen könnte ich nicht, aber... So für mich persönlich ist sie gerade mein Favorit.
Und hast du Haarseife schon mal benutzt?
Ja, habe ich auch schon mal ausprobiert, aber das, genau, das war eine von den Sachen, wo die Haare dann nicht so geworden sind, wie ich wollte. Genau. Und am Anfang habe ich da auch noch den Fehler gemacht. Also man soll ja so eine saure Rinse, also eine Mischung aus Wasser und Apfelessig danach durch die Haare geben, damit sich nicht diese Kalkseife bildet, die ganzen Haare verklebt. Das Problem hatte ich am Anfang auch noch, dass ich das gar nicht wusste und dann erstmal nur mit der Seife die Haare gewaschen habe. Und ja, es hat aber auch, also es hat dann nicht so viel geholfen, dass ich gesagt habe, da würde ich dauerhaft bei bleiben.
Das habe ich auch vorher noch gar nicht gehört. Ich habe jetzt schon mal versucht mit, oder versuche ich momentan eben mit normaler Seife, also normale Seife zu verwenden anstatt Duschgel. Weil ich meine, das ist ja auch so eine Verpackungsschleuder.
Ja, total.
Und ja, das ist das für mich schon eine Umstellung, muss ich sagen, mit Seife sich zu duschen.
Okay.
Es ist irgendwie anders. Ja, also ich finde irgendwie, wenn man dieses eine Stück hat und es ist halt anders, als wenn du dir jetzt einfach, du irgendwie eine Masse deiner Hand hast, verreiben kannst und deinen Körper damit eingreben kannst, anders als eine Seife. Aber es ist einfach ein Gewöhnungsding, finde ich.
Obwohl ich sagen muss, ich finde es mit Seife sogar angenehmer, weil Duschgel flutscht einem auch immer so schnell dann wieder weg und landet im Abfluss. Und
aber so geht's mir mit Seife.
Ja?
Ich finde, also natürlich nicht ein Abfluss, aber ich finde dieses ganze Stück immer so zu heben und so hinzukommen.
Ja, mal so ein Seifensäckchen ausprobiert.
Nee.
Okay.
Ach, das ist ein guter Tipp.
Ja, die gibt's irgendwie in, ach, bestimmt in jedem zweiten Online-Shop. Nein, aber ich sehe die in letzter Zeit so oft, deswegen zeige ich das gerade so. Also in Unverpacktläden auf jeden Fall und teilweise auch bei Müller und so, gibt's halt so Säckchen, da tut man dann die Seife rein und dann kann man damit, das hat dann auch so einen leichten Peeling-Effekt, kann man sich damit dann eben waschen.
Ja, cool. Super cooler Tipp, werde ich sofort mal ausprobieren. Weil dann rutscht dir das auch nicht so weg.
Ja, genau. Die haben dann meistens auch noch so ein Band, wo du deine Hand so durchstecken kannst und so. Also das ist dann vielleicht schon ganz gut. Und dann kannst du die an dem Band halt zum Trocknen aufhängen später. Das schimmelt auch nicht. Also da hatte ich am Anfang auch Bedenken, aber ich habe meins jetzt schon seit einem halben Jahr und das ist noch tipptopp.
Da fällt mir auch ein, weil du das sagst mit dem leichten Peeling-Effekt. Auf was ich jetzt auch umgestellt habe, ist, wenn ich mein Gesicht abends oder in der Früh wasche, sind diese Schwämmchen, und jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Cognac-Schwämmchen.
Genau, ja. Die nutze ich jetzt. Und davor hatte ich ja immer, was hatte ich benutzt? Erstmal so einen normalen Schwamm, dann einfach mal nur die Hände. Und mit den Schwämmchen, die gibt's ja überall im Drogeriemarkt. Die sind wirklich cool.
Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ich habe so wiederverwendbare Wattepads. Also die kann man halt einfach wie so ein Waschlappen, nur kleiner. Also die sehen dann wirklich aus wie ein Wattepad. Die benutzt man dann, trocknet die kurz, tut die in die Wäsche und dann kann man die halt wiederverwenden. Und die
gibt's die eigentlich im Drogeriemarkt? Weil ich habe die noch nie gekauft und ich suche die überall.
Nee, in der Drogerie gibt's die nicht. Also manche Leute kaufen sich dann einfach so Stilleinlagen und verwenden die.
Auch interessant.
Ja, ich habe meine aus dem Bioladen. Da gab's die irgendwie eine Zeit lang mal. Und ansonsten kann man die auch selber nähen aus einem alten T-Shirt oder aus einem alten Handtuch oder sich häkeln. Das geht, glaube ich, auch. Also da gibt's auf jeden Fall viele Anleitungen im Internet, die man ganz leicht selbst umsetzen könnte.
Ja, da muss ich mir da auch nochmal gucken, beziehungsweise auch online nochmal. Also wenn Online-Shops, ich am Anfang auch noch unterwegs war, ich weiß nicht, ob die dir was sagen, ist Eco Verde und Nayoba. Um einfach auch mal nach Marken zu schauen, weil die haben sich ja komplett spezialisiert auf Naturkosmetik. Und klar, neben Blogs wie dein Blog oder andere Blogs, muss man sich auch noch ein bisschen zurechtfinden. Ich meine, so Dr. Hauschka und sowas kennt jeder, finde ich. Also ich kenne es von meiner Mama. Ja. Aber ja, dass es halt auch noch andere Sachen gibt, die sehr, sehr cool sind.
Das stimmt, das ist auch eine gute Idee. Also ich bin generell so ein bisschen zwiegespalten, was Online-Shopping angeht. Ich bestelle gar nicht so viel im Internet.
Klar.
Aber allein so, um mal zu recherchieren oder um mal zu gucken, was für Marken gibt's denn überhaupt, ist das auf jeden Fall ein guter Tipp. Ja, der einzige Online-Shop, wo ich, glaube ich, regelmäßig Kosmetik bestelle, ist mit Ecken und Kanten. Das ist so ein Outlet für Ökoprodukte. Also da findet man dann manchmal zum Beispiel auch I+M oder Lipfine oder Hey Organic, und die sind dann alle reduziert, weil sie eben knapp am Mindesthaltbarkeitsdatum sind oder Ablaufdatum oder wie das bei der Naturkosmetik heißt, weiß ich gerade gar nicht.
Ja, es ist witzig, dass du es erwähnst, weil die, also mit Ecken und Kanten, die haben quasi jetzt auch ein eigenes Unternehmen gegründet, Trust and Trash. Die hatte ich in einer dritten Folge interviewt, wo wir auch über Mikroplastik in Kosmetik geredet haben. Und deswegen habe ich auch schon wieder auf die verwiesen, weil ich habe darüber auch mir schon ein paar Dinge bestellt, um die einfach mal zu testen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Tipp, neben dem, was du es gerade gesagt hast, fang mal mit günstigeren Produkten an, ist dann eben der andere Tipp, geh vielleicht mal auch mit Ecken und Kanten und probier doch da einfach mal was aus. Okay. Wenn es dir dann gefällt, dann kannst du es regelmäßig normal bestellen über den jeweiligen Anbieter.
Ja, eine gute Option. Und da findet man auch so irgendwie total viele coole Sachen, wo man dann irgendwie immer mehr auf einmal bestellen kann, damit man nicht, weiß ich nicht, für einen Lip Balm sich jetzt ein Paket schicken lassen muss. Also zumindest ich finde da immer total viel.
Ja, cool. Dann bedanke ich mich schon mal für die ganzen Insights und Tipps. Und dann würden wir jetzt zu den Abschlussfragen kommen. Und zwar zur ersten Frage: Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat deiner Wahl irgendwo aufzuhängen, welche Message würdest du denn auf dem Plakat zeigen?
Okay, das ist schwierig. Vor allem wäre es, glaube ich, tatsächlich gar nichts, was mit Naturkosmetik zu tun hätte, weil, also ich finde zwar, es ist ein wichtiges Thema, aber für mich sind da irgendwie Fashion und Ernährung nochmal genau, oder vielleicht auch wo ich denke, ja, das ist wichtiger, als Leute zu erreichen. Also das eine, was ich immer total gerne machen würde, ist, ich fahre auf dem Nachhauseweg von der Arbeit immer an einem Textildiscounter vorbei und da steht dann immer coole Shirts für 1,99 und ich würde so gerne direkt daneben ein Plakat aufhängen, wo irgendwie zum Beispiel draufsteht, your T-Shirt should cost more than your coffee oder sowas.
Um Awareness zu schaffen, ja, weil natürlich diese Preise, da muss einem klar sein, dass es weder nachhaltig produziert worden ist, weder diese Arbeiter noch fair bezahlt worden sind und es auch gut für deine Haut ist oder für deinen Körper.
Ja, und das andere, wie gesagt, wäre, dass ich gerne irgendwo neben einer Fast-Food-Kette mal ein Foto aufhängen würde oder ein Plakat mit einem Foto aus einem Massentierhaltungsstall. Das ist zwar vielleicht so ein bisschen so ein bisschen makaber, aber es ist ja irgendwie auch gerade das, also zumindest habe ich das immer so, dieses Schockierende, was einen dann zum Nachdenken anregt.
Ja, das stimmt auch. Da gibt es in Barcelona, ganz interessant, gibt es so eine Truppe, ich weiß leider nicht, wie die heißen, also es ist mir damals passiert, als ich vor 3 Jahren durch Barcelona bin, die tragen wie so Masken und tragen Fernseher-Screens mit sich rum und dann stellen die sich auf einmal mitten in der Fußgängerzone auf und dann hörst du nur noch Tiergeräusche, wie Tiere leiden und siehst auf diesen Screens, was mit diesen Tieren passiert. Also es ist relativ heftig, weil man es hier am Anfang auch nicht weiß, sind die Terroristen oder was machen diese Menschen hier? Ja, aber schafft auf jeden Fall eine Awareness, man denkt dann nochmal drüber nach.
Ja, ich glaube, es ist irgendwie als Einstieg, sind so schockierende Bilder oder Messages besser geeignet als jetzt so ein, was weiß ich, so ein 3 Seiten langer Text über die Auswirkungen von Massentierhaltung oder so, weil das liest sich dann leider auch niemand mehr durch, genau.
Okay, und wenn du jetzt, also welchen grünen Einkauf hast du denn getätigt? Ich sage immer so unter 100 Euro, der dich positiv beeinflusst hat.
Das war auf jeden Fall die Menstruationstasse. Die kostet so 15...
Sind wir jetzt schon zum dritten Mal?
20 Euro. Ja, die ist einfach super. Das muss man mal so sagen. Genau, die Menstruationstasse ist quasi die Mehrweg... Mehrweg hört sich jetzt schon wieder so nach Kaffee an. Aber die wiederverwendbare Alternative zu Tampons oder Binden, die man dann eben während der Periode einfach einsetzt und einen halben Tag drin lassen kann, ausleert, auswäscht, wieder einsetzen kann. Und wenn man dann... wenn man nicht mehr blutet, kann man sie einfach auskochen in einem Kochtopf oder irgendwie anders desinfizieren und dann kann man die, soweit ich weiß, bis zu 5 Jahre verwenden und ich bin so viel stressfreier als mit Tampons. Das ist echt entspannter.
Ja, vor allem, also du hast auch nicht mehr den Stress, wie du gerade sagst, immer überall einkaufen zu gehen. Du produzierst auch nicht mehr so viel Müll und du bist flexibler, finde ich, weil du hast eben diese Tasse, die du immer wieder benutzen kannst. Das ist das Coole. Und sie fasst eben auch unendlich viel, dass du nicht das Problem hast, ich muss jetzt schon wieder zur Toilette rennen, weil irgendwas passieren könnte.
Genau.
Gut, und dann kommen wir zum letzten Satz, den du bitte vervollständigen solltest. Und zwar Nachhaltigkeit ist?
Nachhaltigkeit ist was uns alle etwas angeht. Das ist mir total wichtig, dass Leute das so sehen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass sich manche Leute entweder gar nicht betroffen fühlen oder sich gar nicht verantwortlich fühlen. Also zum Beispiel, weil sie wenig Geld haben oder weil sie besonders viel Geld haben, denken sie dann, dass sie irgendwie in einer Position sind, wo sie entweder gar nichts tun können oder gar nichts tun müssen. Und das finde ich total schade, weil man zum Beispiel auch mit einem kleineren Budget und als Studierender oder Studierender schon total viel erreichen kann. Aber auch wenn man eben viel Geld zur Verfügung hat, man sich nicht vor allen möglichen Umweltkatastrophen schützen kann. Weißt du, was ich meine? Also klar kann man sich dann irgendwie, was weiß ich, einen Staudamm um sein Haus bauen lassen, aber dann wäre es doch irgendwie besser, man hätte einfach vorher schon mal auf die Umwelt geachtet.
Ja, und ich denke mir auch immer für unsere zukünftigen Kinder, die sollen ja auch nicht in der Sandwüste mal leben. Jeder muss einfach ein bisschen runterschrauben, damit vor allem wir und auch der Nachwuchs, der irgendwann kommt, noch das Gleiche erleben können von der Welt wie wir.
Ja, total.
Und wie du sagst, viele gehen auf irgendwie, es ist zu teuer oder ich kann noch nichts machen. Aber ich finde vor allem interessant, dass jeder mal auf sich selbst schauen sollte, weil was wir der Welt antun, tun wir gleichzeitig auch unserem Körper an. Das heißt, unser Körper wird dadurch ja auch nicht gesünder.
Auf sich selbst schauen auch total wichtig, weil ich einfach das Gefühl habe, dass man das gar nicht alles auf die Politik abwälzen kann und auch nicht darf, weil wir ja in einer Demokratie leben. Und klar kann man dann strengere Richtlinien fordern, aber dass das umgesetzt ist, sind auch schon, was weiß ich, 10, 15 Jahre vergangen und in der Zwischenzeit sollte man dann einfach selbst gucken, was man so tun kann.
Genau, und nicht abwarten. Ich meine, wenn jeder was Kleines macht, wenn jeder nachhaltigen Nagellack kauft und keinen scheiß Nagellack mehr oder was anderes, Plastik spart im Alltag und das spreadet ja dann auch wieder zu den Freunden, finde ich.
Ja, ich glaube, wenn jeder sich so einen Bereich suchen würde, in dem man sagt, da fange ich an, das packe ich an und das ändere ich jetzt, dann hätten wir schon so viel gewonnen. Das wäre echt cool, aber ich glaube, es kommt auch so langsam ins Rollen.
Das glaube ich auch. Sehr schön. Dann bedanke ich mich.
Ja, danke. War auf jeden Fall eine coole Erfahrung.